leicht beheben über den Doppelrühr weg,
Einfach mal lucken.
Guten Morgen, sage ich jetzt einfach mal hier an diesem Mittwoch. Es ist noch relativ früh am Tag und ich dachte, es könnte zäh werden, denn zu Hause ist die Kaffeemaschine kaputt gegangen. Da war ich schon, muss ich sagen, das brauche ich mittlerweile, den Kaffee, relativ müde, aber dann komme ich zu Studio Bummens. Ich komme hier in die heiligen Hallen.
Du hast Probleme, Alter. Gestern war ein komplett Spanien-Stromausfall. Da war nicht, ging nicht nur die Kaffeemaschine nicht.
Ja, du, ja.
So, um dich mal direkt wieder von deinem hohen Ross da runterzuholen.
Erzähl du mir nichts vom Problem da.
Ich war ja auch gar nicht da.
Hast du doch deinen Notstromaggregator wieder angeschmissen da?
Nee, habe ich nicht, aber ich war ja in Deutschland zu der Zeit. Da ging alles.
Hast du auch wieder Glück gehabt einfach, ne? Naja, jedenfalls habe ich hier meinen Kaffee bekommen von Jonathan. Das hat mich jetzt ganz weit nach vorne gebracht und jetzt kann ich hier sitzen, Toni, und dich herzlich begrüßen. Obwohl, diese Herzlichkeit ging ja direkt schon wieder verloren hier in diesen ersten Sekunden und deswegen sage ich einfach Hallo. Und aber es sieht natürlich auch wieder so aus, ich glaube, sonst würde jetzt auch dein Mikrofon nicht funktionieren, dass der Strom wieder da ist.
Ist da, ja, sonst hätten wir hier die Veranstaltung absagen müssen aus mehreren Gründen. Hätte ich A, das Spiel gestern nicht gucken können und B, würde ich jetzt hier nicht sitzen.
Ne? Aber wie war es dann? Du wirst ja gehört haben, wirst ja mit deiner Familie gesprochen haben. Wie lief das da ab? Wie haben sie überlebt?
Ja, es war schon, also das, was mir übermittelt wurde, das war schon ein sehr, sehr komischer Tag, so, und der einmal irgendwie so vor Augen geführt hat, wie abhängig man vom Strom ist, ne? Was da so alles dranhängt, im Endeffekt alles. Also es war wirklich so, in der Schule ging halt nichts mehr. Ich sag, das war so um gegen 12, ne, wo einmal komplett abgeschnitten wurde hier. Es ging nichts, es ging keine Ampel, es ging kein Aufzug, es ging keine Türen mehr auf in der U-Bahn. Das sind so die wahren Probleme, die an dem Tag stattfanden.
Gott sei Dank warst du nicht in der U-Bahn zu dem Zeitpunkt.
Gott sei Dank und auch in keinem Aufzug. Nein, aber es war halt natürlich dann auch komplett in der Schule alles aus, alles tot. Das heißt, Kinder mussten abgeholt werden dann um 12.
Ja, aber auch schwierig, wenn keine Ampel funktioniert, oder?
Ja, ja. Ich meine, auf dem Weg jetzt hier ging's noch, weil es redet eh nicht Ampel, aber es gab auch Bilder aus der Innenstadt oder aus den Innenstädten. Es war ja nicht nur Madrid, es war Spanien, es waren Teile Portugals, glaube ich auch noch ein bisschen was von Frankreich. Und ja, das gab große, große Probleme, ne? Also sobald man dann seine Kinder hier irgendwie zu Hause hatte, wie gesagt, ich war ja nicht da, hat Jesse dann gemanagt, aber sobald ist es ja dann einigermaßen okay, auch wenn natürlich hier zu Hause auch eigentlich nichts funktioniert, aber man ist zumindest mal da, ne? Das war, glaube ich, schon ein relativer Luxus im Vergleich zu ganz vielen anderen, die erstmal gucken mussten, wie irgendwie ihre Kinder kommen. Dann normal kommen die mit dem Bus nach Hause, dann wurden die auf Busrouten geschickt, dann auch einige nicht wirklich angekommen, alle da, wo die Eltern, ja, ohne Kommunikation, ne, sag ich mal, irgendwie an den Bushaltestellen gewartet hatten, die wurden dann wieder in die Schule zurückgefahren. Kannst dann ja aber das Kind dann raussetzen. Da waren dann teilweise bis abends Kinder in der Schule und also es war irgendwie sehr, sehr strange, ein bisschen gruselig. Ja, und zu Hause ist dann einfach so, ja, so nach dem Motto, ich hoffe, der Strom ist da, bevor Nacht wird, ne? Wir sind weder im Besitz von Kerzen noch von irgendwelchen anderen Sachen. So, dann wurde natürlich auch das Handy-Akku so langsam schwand. Ich hatte dann immer noch die glorreiche Idee, ja, mach doch Handylicht an. Aber wenn dann irgendwann alle Handys leer sind, dann wird auch das schwer. Ja, also es war dann Gott sei Dank so, ich glaube um 19 Uhr kam der Strom wieder.
Aber es ist doch lange hell, oder? In Madrid.
Ja, ja, klar, aber wenn du nicht weißt, wie lang es dauert und es dann so langsam 19 Uhr schlägt, dann weißt du, okay. Dann
gehst du halt mal früh ins Bett.
Ja, gehst du früh ins Bett und vor allem sehr dunkel. Dann kannst du natürlich auch alles wegschmeißen, was dann irgendwo im Kühlschrank da 10 Stunden ungekühlt lag. Und man merkt auf jeden Fall, wie abhängig man ist im Allgemeinen davon.
Machen wir jetzt mit meiner Kaffeemaschine?
Ja.
Das lag nicht am Strom.
Da würde ich sagen, da lag es nicht am Strom. Da muss entweder muss jemand kommen oder muss eine neue investieren. Ne?
Es hilft ja nichts, aber du hast recht. Es gibt natürlich größere Probleme, das ist ganz klar. Aber gut, dass denn gestern Abend der Fernseher wieder funktioniert hat. Oder iPad, je nachdem, worauf du geschaut hast.
Ja, iPad habe ich geguckt.
iPad. Jedenfalls haben wir ein schönes Fußballspiel gesehen, oder? Das kann man jetzt vielleicht schon mal so vorwegnehmen.
Ich denke ja, zumindest über einen großen Teil des Spiels. Es gab unterschiedliche Phasen, finde ich, um direkt mal reinzugehen und ich will gar nicht so viel auf Daten eingehen heute, aber es hat mich überrascht heute Morgen, als ich die Analyse gesehen habe und dass da Arsenal, was entwickelte Torgefahr, in Torschussposition, Qualität, Torchancen, überall laut Daten relativ deutlich besser war. Da muss ich fairerweise sagen, das hat mich überrascht. um das vorne wegzunehmen. Also ich für mich habe einen verdienten Sieg von Paris gesehen. Da können wir gleich drüber sprechen. Aber das hat mich ein bisschen überrascht. So, das muss ich sagen. Also in der Klarheit auch, wie das die Daten sagen.
Aber das ist ja die Frage, wie definierst du dann entwickelte Torgefahr? Weil ich glaube schon, die Aktion Richtung Tor oder in Tornähe hatte Arsenal schon rein vom Gefühl, was ich jetzt so nach dem Spiel hatte, mehr. Die Qualität der Chancen war auf jeden Fall deutlich besser bei Paris. Ich glaube, das kann man auch sagen. Aber die Häufigkeit, Quantität, ne? Auch ein schönes Wort.
Ja, das, so wie du sagst, ne, das ist dann natürlich irgendwie auch Einschätzung eines jeden Einzelnen, wie gefährlich er gewisse Aktionen hält.
Vor allem, ich habe auch noch eine Einblendung im Kopf. Ich glaube, das war so ungefähr nach 40 Minuten oder so, da stand 6:1 Torschüsse für Paris. Also das ist dann schon die Frage, wie definierst du das genau? Ne? Also nur in der Nähe des Tores zu sein, ja gut, das kriegt dann irgendwo jeder noch hin. Die Frage ist, wie gefährlich oder wie kommst du auch zum Abschluss? Und da kann man schon sagen, dass das eher deutlich Richtung Paris geht. Und ja, ich finde, du hast ja gerade verschiedene Phasen. Also 30 Minuten Paris, dann war es aber wirklich, finde ich, ab der 30. ungefähr bis zur 70. Arsenal. Und dann war irgendwie die Luft raus.
Ja, aber auch nur so halb, ne? Also wir können ja mal einfach ein bisschen chronologisch vorgehen. Erstmal vorneweg, von den Aufstellungen her, war, glaube ich, nichts Überraschendes. Arsenal musste ja eine Änderung vornehmen. Thomas Partey, der ein sehr unscheinbarer Spieler ist im Übrigen, aber wo ich auch gegen Real schon gesehen habe, dass der wichtig ist, wird wahrscheinlich auch nicht jeder kennen jetzt, der uns zuhört, aber ist damals, glaube ich, vor 3 Jahren, glaube ich, von Atletico, also ich habe noch gegen ihn gespielt hier, von Atletico zu Arsenal gegangen. Sehr unscheinbarer Spieler, aber sehr wichtig. Und der war gesperrt, ist im Rückspiel aber wieder da. Und dann eigentlich die einzigste Umstellung von Arsenal war dann, dass Merino, der ja diesen falschen Neuner normal spielt, aber eigentlich zentraler Mittelfeldspieler ist, auf die Position gerückt ist von ihm und Trossard da als Stürmer reingekommen ist. Paris war eigentlich so, wie man es erwarten durfte, unterwegs, ist so gestartet. Und von vornherein muss man sagen, also das, was ich mir vorher ein bisschen angeschaut hatte, ist so ein bisschen deren Champions League Statistik dieses Jahr. Und da muss man sagen.
Liga braucht man nicht so richtig gucken da, ne? Das ist ja eh.
Nee, ist vielleicht nicht ganz aussagekräftig, so ne? Weil, ja, natürlich nicht so die große Qualität da ist. Und da muss man sagen, dass Paris unter den torgefährlichsten Teams der Champions League auf Platz 3 liegt. Arsenal auf Platz 8. Aber eben was Defensivstärke bedeutet, Arsenal die 2 und Paris nur die 13. Ich meine, irgendwo muss ja auch herkommen, dass sie irgendwie gerade Platz um die 20er erreicht haben, Paris, sich gerade so qualifiziert haben für die Playoffs. Und ich finde, man hat relativ schnell gesehen in dem Spiel, welche Reaktion Paris darauf gezeigt hat, dass sie defensiv da nicht zu dem absoluten Top-Niveau gehören, sondern nämlich ganz klar Flucht nach vorne, oder? Also
extrem aber auch. Also wirklich extrem. Ich habe jetzt wirklich auch wenig Spiele von Paris gesehen, das muss ich auch sagen. Aber das war schon extrem, in welchem Tempo und welcher Höhe sie angelaufen sind und das auch durchgängig. Also du siehst ja dann auch immer die Trainer draußen am Fuchteln und der hat das immer wieder gefordert, auch dieses Rausschieben von der letzten Kette, dass sie immer wieder, sobald der Ball vom Tor weg, raus. Das war schon sehr krass. Ich glaube, das hat so ein bisschen auch in der Phase dann, die ich vorhin angesprochen habe, wo Arsenal besser wurde, so ein bisschen Kräfteverschleiß schon da war, weil die halt wirklich richtig Vollgas da drauf marschiert sind. Aber das sah trotzdem schon sehr nach dem Plan und sehr geordnet aus. Also jeder wusste auch, oder keiner hat irgendwie stillgestanden, jeder hat die Bewegung mitgemacht. Es war so eine gemeinschaftliche Verschiebung immer wieder nach vorne. Das hat man schon gesehen, dass das eingespielt ist und nicht umsonst kommst du ja auch in ein Halbfinale und bist dann auch lange Zeit die bessere Mannschaft in dem Spiel. Natürlich hilft dir das ja auch, wenn du dann früh in Führung gehst, aber auch das finde ich dann wieder bezeichnend, dass sie in Führung gehen und trotzdem das dann durchziehen und nicht sich irgendwie zurückziehen. Deswegen, das war schon beeindruckend zu sehen und ich glaube, das ist auch die große Überschrift bei Paris, ne? Also wenn wir das mal vergleichen mit den letzten Jahren, du hast ja gegen die auch häufiger gespielt, gerade in diesen K.O.-Spielen, dass da mehr ein Team auf dem Platz steht, ne? Also klar, wir hatten dann Mbappé, Messi, Neymar und so, da ist es vielleicht schwierig, dieses Angriffspressing zu spielen mit Anlaufen, die definieren sich verständlicherweise ein bisschen anders, aber ein Team Paris habe ich so lange nicht gesehen.
Nein, absolut. Also da muss man wirklich sagen, da spielt mittlerweile ein Kollektivfußball mit und ohne Ball, ne? Also muss man sagen, ich habe ja oft gegen Paris gespielt, aber nie gegen ein Kollektiv Paris, sondern immer gegen das Paris mit vielen tollen Einzelspielern, die dich natürlich in jeder Sekunde irgendwie killen können, aber gegen die ich auch nie ungern gespielt habe, weil du genau wusstest, du hast eine gute Chance, viel Ballbesitz zu haben, weil die einfach nicht marschieren. Und jetzt ist es einfach so, und das war mega beeindruckend gestern, dass sie wirklich bis ganz zum Ende das versucht haben, vorne drauf zu gehen, 1-gegen-1 zu spielen beim Champions League Auswärtsspiel, weil ich glaube, sie auch wissen, dass sie nicht die besten Verteidiger sind, wenn sie tief stehen. Sie haben wirklich auch in Führung, auswärts bei Arsenal, sie sind bis zum Ende, und das, was du sagst, Luis Enrique hat das eingefordert, bis zum Ende wirklich vorne draufgegangen. So, und das ist natürlich ein gewisses Risiko, wenn du dann mal überspielt bist. Das war bei 2-3 Szenen im gesamten Spiel aber nur der Fall. Waren dann auch die großen Chancen, die Arsenal hatte. Erste Halbzeit von Martinelli, wo der durchgesteckt wird. Da ist dieses 1-gegen-1 nicht aufgegangen, weil Hakimi da rausgerückt ist und dann am Ende hinten gefehlt hat. Und dann kurz nach der Halbzeit, wo Trossard die große Chance hat, wo Rice in tief spielt. Mhm. Das ist natürlich immer dann das Risiko, wenn du so 1-gegen-1 presst. Wenn dann mal du ein entscheidendes 1-gegen-1 Duell verlierst, hast du weniger Absicherung, ganz klar. Aber du siehst, dass da ein Kollektiv Fußball spielt, das vielleicht individuell nicht so besetzt ist wie die damals, aber es ist sehr schön zu sehen, ne? Also ich finde es schön zu sehen, dass das Kollektiv immer noch so ganz entscheidend ist und nicht immer nur von einzelnen Spielern das abhängt, wie ein Spiel ausgeht. Weil wenn ich sehe, wie so ein Kvaratskhelia links außen, da wirklich... Boah, stark.
Ich hatte gestern ein bisschen Angst, wenn wir den Namen hier ansprechen, dass wir da stolpern, aber das ist gut.
Nee. Weil jetzt ist einmal, ist es raus. Nein, bei aller Qualität, die der auch hat im 1 gegen 1, hat man ja auch oft, vor allem erste Halbzeit gesehen, der hilft da wirklich bis zur letzten Minute und marschiert und hilft seinem Außenverteidiger, da den Saka zu doppeln, weil das natürlich die größte Gefahr bei Arsenal ist. Also in der 86. oder was, ist der da in der eigenen Hälfte und doppelt den, wo ich mir denke, ja, geil. So, weißt du, die haben es verstanden. Die haben Bock, die Champions League zu gewinnen, und die wissen, dass du dafür ackern musst. Und das ist ein großer Unterschied von dem Paris dieses Jahr zu den letzten Jahren. Und da muss man dann auch sagen, Chapeau Luis Enrique, wie sie Fußball spielen, wie er dann ein Team geformt hat, was in Paris nicht einfach ist. Das haben wir über die letzten Jahre gesehen.
Ja, aber das, du sagst ja auch Fußball spielen. Wir haben jetzt viel über das Anlaufen und Doppeln und Zweikämpfe gesprochen. Die haben ja wirklich, das ist das Gute, ne? Wenn du im Stream schaust, kannst du immer noch mal ein bisschen zurückspulen oder in eine andere Situation gehen. Weil das war eine Einblendung auch. Das war so nach knapp 20 Minuten. Da hatten die 141 zu 44 angekommene Pässe. Mhm. Und also 100 mehr angekommene Pässe
als auswärts Arsenal. Bei Arsenal. Also nicht nur Champions League Hinspiel, wo du eigentlich eher mal so ein bisschen guckst erstmal, ne?
Ja, und das ist nicht nur dieses Anlaufen, die haben es auch spielerisch gut gemacht, und jetzt haben wir gesagt, defensiv sind sie vielleicht nicht ganz so gut, wenn es um die Torverteidigung geht, aber der Spielaufbau an sich, den fand ich auch richtig gut. Ich glaube, wenn man sich das 1-0 mal anschaut auch, wie sie das von hinten aus durchspielen, also wirklich mit einem Pass von dem halblinken Innenverteidiger.
Ich glaube, linker Verteidiger war es, Nuno Mendes war es.
War es der linke? Ja, kann auch sein. Das war aber von der halblinken Position vielleicht ein bisschen eher, aber unter Druck, den wirklich da flach übers Zentrum zu spielen, mit 2-3 Pässen nach vorne zu kommen. Also spielaufbaumäßig fand ich es halt auch richtig gut, und im Endeffekt haben sie ja auch immer noch gute Einzelspieler.
Ja, das muss man auch sagen. Absolut, Einzelspieler, die sich der Gruppe unterordnen, ne? Das muss man sagen.
Und da kommt wieder auch, wird oft genug gesagt, vielleicht haben wir da auch nochmal einen besonderen Blick drauf, weil wir selber im Zentrum gespielt haben, aber die Spiele werden dann am Ende auch nur mal im Zentrum entschieden, und ich finde diese drei im Zentrum mit Vitinha, wir haben noch Neves und
Fabian,
das war schon richtig gut. Also auch fußballerisch, Intensität, das war schon brutal, wie sie das dann auch zusammengehalten haben. Die haben quasi nie stillgestanden. Also die waren immer in Bewegung, mit Ball, ohne Ball.
Ja, weil du hast, also ich finde schon, dass Arsenal zwischen der 30. und 60. Minute die klar bessere Mannschaft war. Also die hatten so die Viertelstunde vor der Halbzeit und die Viertelstunde nach der Halbzeit. Aber du brauchst dann eben diese von dir angesprochenen Spieler, und die haben es geschafft, das Ganze irgendwo wieder zu neutralisieren, weißt du? Weil sie A, mitmarschiert sind, aber B, weil sie das fußballerisch geschafft haben, dann wieder so ein bisschen runterzukochen, ne? Diese Phasen. Und das fand ich sehr beeindruckend. Aber auf einer Seite beeindruckend, auf der anderen Seite aber auch nicht komplett überraschend. Ich finde sie da von hinten raus fußballerisch einen Tick besser aufgestellt, auch als Arsenal. Also ich finde, Paris hat es besser geschafft. Arsenal hatte so ab der 30. ein paar hohe Ballgewinne, wo sie ein bisschen dann mehr drin im Spiel waren, in den Zweikämpfen auch mehr riskiert haben, höher angelaufen sind als am Anfang. Aber Paris fand ich, Paris hat natürlich auch dann, und das ist das Einzige, wo ich finde, dass das Paris irgendwo ein bisschen fehlt mit Ball, dieser absolute Plan B oder C. Sie haben natürlich die Option, hinten rauszuspielen. Das hat die ersten 20, 25 Minuten hervorragend geknappt und auch die letzten 25 wieder, weil sie dann Fußballer haben, so wie du sagst, die jederzeit den Ball haben wollen. Aber wenn sie dann so eine Phase haben, wo der Gegner wirklich hoch presst, versuchen sie es auch. Und da hatten sie 2, 3 Ballverluste, wo es dann gefährlich war, weil sie dann eben zum Beispiel, wenn sie mit Dembele als falschen Neuner spielen, haben sie jetzt nicht diese Option, auch mal einen langen Ball zu spielen. Oder die haben sie natürlich, aber nicht die Option, dass der dann gewonnen wird, sag ich mal. Ne? Das ist so das Einzigste, wo du, finde ich, Paris, also wenn ich gegen Paris spielen würde, würde ich extrem hoch 1-gegen-1 auch anlaufen. Auf die Gefahr hin, dass sie es lösen, aber dann...
Aber da ist ja trotzdem immer die Gefahr, sie haben jetzt nicht diesen Mittelstürmer-Typ, aber sie haben halt schon mega Tempo, ne? Wenn du da hoch anläufst und dann der Ball hinter die Kette kommt, das ist natürlich auch immer so eine Abwägung, ne, am Ende. Ich finde, das ist dann auch schwierig, aber es war ja eh wieder so ein Spiel gestern, beide Mannschaften irgendwie kein Mittelstürmer, also das, beides irgendwie so ein bisschen gleicher Ansatz.
Und das geht, finde ich, Arsenal extrem ab. Wir haben da gegen Real schon mal kurz drüber gesprochen, weil Arsenal hat ja schon auch ganz klar mit ihrem Spiel die Idee, die Außen ins 1 gegen 1 zu bringen, Martinelli und Saka. Und das schaffen sie auch oft. Nur dann fehlt mir manchmal die Fortsetzung.
Der Abnehmer in der Mitte. Und ich glaube, das ist ja was...
Ja, meine ich als Fortsetzung. So, die brauchen ja dann auch diese Option. Und die sind dann selten da. Also gestern hatten sie weniger von diesen Aktionen, finde ich, wo sie durchgekommen sind außen, als zum Beispiel gegen Real. Aber wir haben auch gegen Real schon drüber gesprochen. Im Hinspiel, da sind dann auch die 2 Freistöße der Dosenöffner, weil sie auch nicht über das Spiel so extrem gefährlich geworden sind. Ja. Was zwar gut angelegt ist, wo aber ab einem gewissen... Punkt in meinen Augen, die Fortsetzung, die Abnehmer fehlen bei Arsenal.
Ja, definitiv. Und das ist ja vielleicht, was wir am Anfang gesagt haben, ne? Wenn du diese Daten siehst und sagst, die waren irgendwie, haben mehr gefährliche Aktionen gehabt, aber was ist es am Ende?
Wer macht den rein, ne?
Ja, wer macht den rein? Das ist ja dann das Entscheidende. Und ich glaube, das Thema hatten wir auch bei dem Hinspiel gegen Real, wo ich gesagt habe, da ist Kai Havertz der gewesen, der zu dem Zeitpunkt die meisten Tore in der Saison hatte, mit 9. Und der ist ja schon seit Anfang Februar verletzt und das ist immer noch so, jetzt ein paar Wochen später. Und das ist ja ein Zeichen, wo ich sage, okay, alles gut, will gar nicht kritisieren, sie sind ins Champions-League-Halbfinale gekommen, haben auch noch die Chance weiterzukommen, aber ich glaube nicht, dass das am Ende einen Titel bringt, weil du brauchst dann auch die Entscheidenden, die dir Dinger da machen, und deswegen muss ich jetzt nach dem Eindruck auch des Spiels gestern sagen, dass für mich Paris, nicht nur weil sie jetzt 1-0 in Führung liegen, irgendwie jetzt klarer Favorit ist.
Ja, ich finde, sie haben auch, Paris hat auch ein bisschen mehr vor der Bank, dann einfach, muss ich sagen. Also ja. Da kommen dann wirklich nochmal 2 richtig gute Stürmer rein mit Barcola und Gomez. Gomez ist so ein Neuner dann, ne, falls du ihn brauchst. Und das hat Arsenal nicht. Also
Ramos meinst du?
Ramos, Entschuldigung.
Mario Gomez ist mittlerweile bei Red Bull.
aber auch ein Mittelstürmer. Ja. Würde Arsenal nehmen. Nein, das ist so. Und wie gesagt, du siehst bei Paris jetzt einfach das, was du vorhin gesagt hast, auch mit den Pässen. Ich habe da auch nochmal geschaut. Also erfolgreiche Pässe pro Spiel sind sie die absolute 1 in der Champions League. Und du hast Teams wie Barcelona, du hast Teams Real, du hast Teams wie Bayern, du hast Teams wie Inter, wie City, deren Spiel auch auf Ballbesitz ausgelegt ist. Und da muss man schon sagen, also wenn du Luis Enrique willst, dann kriegst du ihn auch, ne? Also das muss man wirklich, da muss man wirklich sagen, da hat der aus Paris eine Truppe. Und du hast es vorhin angesprochen, das 1-0, das finde ich symptomatisch dafür und beschreibt die Idee relativ gut. Das war dann irgendwie, war schon eine Pressing-Situation, ne? Es war schon 1-gegen-1. Und ich sag dir, dass 9 von 10 Außenverteidiger da entweder den Ball lang suchen oder zum Torwart. Aber da kein Risikoball ins Mittelfeld spielen. Und das ist ein Weltklasse-Ball, das ist auch ein Ball nach dem Gusto, sag ich mal, von unseren Packing-Werten, wo du einfach eine ganze Offensivreihe aus dem Spiel nimmst.
Quasi 12 Spieler überspielt.
Ja, 12 nicht, aber die Offensivreihe, ne? Den Rest, da war ja nicht. Noch nicht im Tor der Ball, aber man muss ja schon sagen, und da kommt dann wieder der Vorteil von so einem, in Anführungsstrichen, falschen Neuner wie Dembele. Ein echter Neuner wird sich natürlich nicht anbieten, aber der macht sich natürlich frei, geht ins Mittelfeld, da geht kein Innenverteidiger mit, weil es Risiko ist, so, und kann sich dann nach dem Pass aufdrehen und Tempo aufnehmen. So, da ist er immer lange noch nicht im Tor, der Ball, aber die Idee, diesen Ball zu spielen, das war nicht der einzigste Ball, der so gespielt wurde, der führte dann zum Tor. Diese Spielidee, das zu sehen, diesen Risikoball da ins Mittelfeld zu spielen, das sind Pässe, die ich liebe, und deswegen war das ein exzellent herausgespieltes Tor. Gegen, in dem Moment, ein Pressing von Arsenal, was nicht schlecht war. Ja. Also ja. Wie gesagt, 9 von 10, sage ich, spielen diesen Ball nicht ins Mittelfeld.
Ja, du willst ja auch eigentlich, dass die Gegner diesen Ball spielen, um den da halt irgendwie abzufangen. Ja. Gut, in dem Fall ist es dann nicht gelungen. Aber auch so Dembélé, ne, das ist auch ein Zeichen, finde ich, nicht nur jetzt gestern, dass er auch eine konstante Saison spielt, dass da einiges funktioniert in Paris. Jetzt ist er vielleicht auch mal ein paar Wochen am Stück fit und nicht verletzt, aber ich glaube, das ist ja auch...
Er ist gestern aber wieder angeschlagen raus, ne?
Ja, aber trotzdem jetzt mal auf die Saison gesehen, ist er schon, glaube ich, so konstant wie noch nie.
Über 30 Tore gemacht, glaube ich.
Und einen guten Torwart hat sie auch, Donnarumma, muss man auch sagen, ein gutes Spiel gemacht, hilft dann auch in einigen Momenten natürlich und deswegen, ja, würde ich auch konstatieren, verdienter Sieg. Hast du einen Man of the Match?
Ich habe was geschickt.
Hast du was geschickt?
Ja.
Oh, da ist hier gerade auf meinem
ja, aufgetaucht. Man muss fairerweise sagen, habe ich geschickt, als ich hier den Laptop angemacht habe.
Ja, ist gut. Soll ich erst deins abspielen oder erst mein?
Ist egal.
Okay, machen wir mal. Fange ich mal an heute.
Ja, auch von mir, guten Morgen. Wir müssen noch den Man of the Match wählen, Theo. Das hier beim Frühstück.
Frühstück. Viel Glück.
Weiß Frühstück.
Also,
du möchtest auch ein Man of the Match wählen? Naja, wir frühstücken hier gerade und der Man of the Match steht noch aus. Ich musste eine Nacht drüber schlafen. Und für mich ist es geworden, schon wieder ein Sechser. Spiel wird im Zentrum entschieden. Vitinha, ganz klar. Das heißt ganz klar, so klar war es nicht, aber der war gefühlt, warte kurz. Der war gefühlt nie in Stillstand, der ist immer gelaufen, hat sich immer bewegt, immer angeboten, auch wieder mit Ball, ohne Ball, viele gute Sachen gemacht. Manchmal immer nicht so offensichtlich auf der Position, aber ich glaube, entscheidender Spieler, dass Paris gerade in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt hat und am Ende auch wieder souverän war. Also für mich Man of the Match, Vitinha. Theo, bist du einverstanden damit?
Ja.
Gut. Dann machen wir das so.
Ja, aber die UEFA auch von der UEFA Man of the Match geworden.
Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber
das habe ich heute Morgen gelesen.
Ja, man hört vielleicht, dass der fehlende Kaffee hat man jetzt vielleicht noch rausgehört aus der Sprachnachricht, aber mittlerweile bin ich ja da. Ja, würde ich sagen, fügen wir direkt mal deine Nachricht hinten dran. Ich bin gespannt.
So, mein Man of the Match. Ja, es waren schon zwei Mannschaftsleistungen, finde ich. Aber wenn ich einen nehmen müsste, und das muss ich ja jetzt wohl, dann nehme ich Nuno Mendes. Weil er, finde ich, einen ganz entscheidenden Ball gespielt hat, den nicht viele Außenverteidiger in der Situation spielen, unter Druck auf den Torschützen Dembele. Vorm 1-0 wird wieder in vielen Highlights nicht auftauchen, dieser Pass, aber der ist gemerkt. Und weil er auf der anderen Seite, finde ich, Xhaka, wir haben es gesehen, nicht einfach zu verteidigen nochmal, sehr, sehr gut verteidigt hat, in meinen Augen, über das fast gesamte Spiel. Und deswegen mein Man of the Match.
Schön, dass wir mal verschiedene haben.
Ja, kann man bei beiden ganz gut mitgehen.
Ja, das ist ja auch gut, wenn es jetzt nicht diesen Outstanding Player gibt, der irgendwie da 5 Tore gemacht hat, dann gibt es ja mal ein paar Kandidaten, aber ich glaube schon klar, dass es jemand von Paris sein musste und ja, kann ich mitleben. Aber die UEFA gibt mir recht von daher.
Ich weiß nicht, ist das ein gutes Zeichen?
Ja, weiß ich auch nicht.
Ob das ein gutes Zeichen ist.
Naja, auf jeden Fall, glaube ich, sind wir auch einer Meinung, dass Paris favorisiert ins Rückspiel geht.
Ja, absolut. Also ist natürlich interessant zu sehen, Dembele schon der Unterschiedsspieler, ne, für Paris, aus einem Kollektiv heraus. Natürlich schon wichtig, denn wenn der auch fit wäre. Gestern da hingesetzt, wenn es irgendwas Muskuläres ist, immer nicht einfach. Rückspiel ist schon in 6 Tagen. Von daher, das wird immer eng, solche Geschichten. Und wenn Arsenal da in Führung geht, dann brauchst du so einen schon, ne, um dann irgendwie auch Tore zu schießen, wenn du welche brauchst. Das wird eine entscheidende Personalie, ob der fit ist. Aber ich bin bei dir, dass Paris mittlerweile jetzt nach dem Hinspiel absolut favorisiert ist, weil sie, glaube ich, mit dem Ball sogar noch mal einen Tick besser umgehen als Arsenal. Und Arsenal sich, das hat man am Anfang auch gegen Real gesehen, relativ schwer tut, Großchancen rauszuspielen, in Hülle und Fülle zumindest, gegen diese Qualität von Gegnern. Dann hast du Paris als Heimspiel, die erstmal nicht müssen, aber auch 3 Pfeile da vorne haben. Übrigens, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, der Doué, ja, rechts außen, sehr, sehr junger Spieler, relativ unbekannt auf jeden Fall.
Hast du eine Ballannahme gesehen?
Deutschland aus der Luft? Aber da habe ich Ansätze gesehen gestern, du holla die Waldfee. Also der wirklich, würde ich mal ein Auge drauf haben, ne, in Zukunft. Also der wird sehr, sehr gut. Das hat man schon gesehen.
Ja, man hört ja auch schon davon, dass die Bayern da ein Auge drauf haben.
Ja, aber das würde ich, würden sie vielleicht noch ein zweites.
Ja, wir werden sie auch nicht die einzigen sein.
Ja, das denke ich auch.
Hast du diese eine Ballername aus der Luft gesehen?
Ja.
Da werden schon die Haxen gebrochen beide, das sag ich dir.
Ja, irgendwas gerissen. Das kann sein.
Gut, das nochmal als kleine Empfehlung hier vom Scout.
Übrigens aber auch nochmal, die Einzelspielerdaten sagen, dass wirklich auch, ohne dass wir es vorher, bevor der Man of the Match Nachricht von uns, muss man sagen, dass auch wirklich Vitinha und Hakimi, Nuno Mendes, die Eins, was Effizienz vor allem mit Ball oder Impact mit Ball auf das Spiel angeht. Nuno Mendes die 1, Hakimi die 2, Vitinha die 3. Und das auch mit Werten, die kein einziger Arsenal-Spieler vorweisen kann. Also waren wir nicht ganz so weit weg.
Also haben wir doch ein bisschen Ahnung.
Ja. Gut.
Ja.
Das war's.
Ja.
Nächste Woche nehmen wir uns, das machen wir am Ende. Nächste Woche ist erstmal Rückspiel. Aber wir werden uns um Barcelona Inter kümmern. Ne? Das kann man auch schon mal. Kann man schon mal.
Das ist richtig, da gibt es ja heute Abend das Hinspiel. Das schauen wir uns dann auch schon mal in Vorbereitung an.
Das ist richtig.
Werbung.
Wir freuen uns sehr, einen neuen Partner an unserer Seite zu haben, denn es ist immer schön, Partner zu haben, die man schon lange kennt und auch selbst gut nutzt. Und gerade bei uns sieht man es ja, ne, wenn ich auch gerade jetzt hier wieder so in die Kamera schaue, das ist natürlich Flaconi. Ihr kennt Flaconi alle, ich glaube, das muss man nicht mehr weiter erklären. Toni und du scheinst ein guter Kunde zu sein von dem. Ja, es ist ja ein Online-Shop, ne? Das ist klar. Sie sind in Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, Frankreich, Niederlande, Belgien aktiv. Da kommt bald auch noch mehr. Und Toni, du, wenn ich jetzt schon wieder sehe, du bist Nutzer, ne?
Bist begeistert, ne? Von mir.
Ja, schon länger jetzt.
Ja, natürlich. Ja, anscheinend bin ich schon länger auf dem Flaconi-Trichter als du, Felix. Mehr als 1000 nationale und internationale Marken, mehr als 50.000 Produkte. Also da sollte auch was für dich dabei sein. Da bin ich relativ optimistisch. Und es gibt ja immer so Zeitpunkte, ne, wo man das nutzt. Also ich das Ganze eher, aber ich weiß ja, ne, zwischendurch gibt's so Tage, die stehen jetzt auch so langsam vor der Tür. Muttertag, Vatertag. Und gerade bei Mutter und Vater, ne, ist ja auch oftmals auch nochmal ein Tick nötiger, ne, da müssen wir ehrlich sein.
Wenn man will, dass die Eltern gut riechen und ein bisschen gepflegter aussehen, ne. Das ist auch ein kleiner Hinweis an die eigenen Kinder, ne, muss man auch sagen. Da kann man aber mal gucken. Ja, das macht schon Sinn, ne, dass die auch gut riechen. Das ist richtig.
Ja, gute Haut und so weiter, ne. Das ist richtig. So, und da werden wir alle fündig bei Flaconi, ne? Also, was auch immer man braucht. Und zum Mutter- und Vatertag ist das auch immer ein schönes Geschenk, ne? Also, auch jetzt für dich als Idee direkt, ne? Auch mal direkt. Da hast du ja gleiche Mutter, gleichen Vater wie ich. Und da werden wir, glaube ich, fündig für die zwei.
Ja, lass doch machen. Du schenkst Parfüm, ich schenk ein paar Beauty-Produkte. So eine schöne Creme oder so. Lass doch aufteilen.
Ja, das ist richtig. Was kann ich dir denn aus dem Shop schenken? Was sind so deine Sachen? Was bestellst du da gerne?
Hugo Boss The Sand. Wenn du das riechst, dann bin ich's. Dann steh ich hinter dir.
Ja, das ist fantastisch. Aber
Hugo Boss
nicht nur du,
ist meine Nummer eins.
Ja, aber nicht nur du, beziehungsweise wir werden fündig dort, sondern bin ich ziemlich sicher, dass ihr alle fündig werdet bei Flaconi. Übrigens zu jedem anders, ne? Ist auch erlaubt, da zu bestellen, nicht nur zum Mutter- und Vatertag und auch für sich selbst, ne? Selbst darf man ja auch sich ein bisschen wichtig nehmen. Und da haben wir natürlich was für euch. Also wenn ihr da schon seid beim Bestellvorgang, dann bitte mit dem Code LUPPEN10. Da sparst du bis zum 29.05. 10% auf flaconi.de.
Luppen groß geschrieben, ne? Ganz wichtig. Groß geschrieben, alles groß geschrieben.
Luppen 10, alles groß. So, und was aber klein geschrieben ist, ist nämlich die Website bei flaconi.de, flaconi.at oder auch flaconi.de. CH, sprich unsere österreichischen und Schweizer Freunde, kommen auch auf ihre Kosten. Dieser Code gilt ab einem Mindestbestellwert von 59 Euro oder Schweizer Franken. So.
Ihr müsst nur ein bisschen schneller sein, denn der Code ist bis zum 29.05. gültig, also 29. Mai.
Sagte ich doch bereits. Aber jetzt haben wir es zweimal gesagt.
Ja, aber das muss man sich schon mal hinter die Ohren schreiben. Und ganz wichtig, es ist nicht nur Parfüm, ne? Es gibt 4 Kategorien von Flaconi. Parfüm, Skincare, Make-up und Haircare, Toni. Deine Haare sehen auch sehr gut aus, also auch da bist du gut aufgestellt, wie ich sehe. Und macht doch mal euch selbst oder euren Eltern eine Freude und bestellt auf flaconi.de, .at oder .ch. Den Rest natürlich wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Und jetzt wollen wir natürlich wieder mit einem von euch sprechen. Das ist diesmal der Boris und wir werden da ein Thema besprechen, was wir heute auch schon ein, zwei Mal so in einem Nebensatz erwähnt haben, glaube ich. Aber wir rufen den Boris mal an.
Boris, hallo?
Hallo Boris, der Felix und der Toni hier.
Hallo, grüß dich Felix.
Hi, sag mal, musst du nicht arbeiten? Ist doch hier normaler Arbeitstag.
Ich habe einen flexiblen Tag, den ich mir gut einteilen kann, gewählt. Von daher habe ich Zeit für euch, ja.
Boah, da sind wir schon drei.
Das ist eine sehr gute Ausrede. immer so schön so allgemein halten, dass man das breit definieren kann, dass man das so auslegen kann. Sehr
ja,
gut.
Ja,
das,
die war auch länger vorbereitet, die Antwort, aber ist dann doch anders rausgekommen. Von daher alles gut.
Ja. So, magst du dich einmal kurz vorstellen, Name, ja. Beruf, Telefonnummer?
Gerne. 42 Jahre, Boris, ich bin im Softwarevertrieb tätig, verheiratet. Meine Frau kommt aus Kaiserslautern und mein 9-jähriger Sohn heißt Toni.
Ach, das ist gut. Damit können wir leben. Oder ich zumindest, Toni bestimmt auch. Kaiserslautern-Fans auch? Deine Frau zumindest?
Ich nicht, ich komme aus Pfungstadt ursprünglich, das heißt, es ist in der Nähe von Darmstadt 98, von daher da ganz klar Darmstadt, dementsprechend hier noch Kaiserslautern, also eine spannende Fußballkombi.
Okay, ja, weil ist ja noch alles drin für die Teufel, ne?
Ja, wir drücken auch ganz fest die Daumen, von daher schauen wir mal, wie es da zu Ende geht. Mit dem Trainerwechsel jetzt auch noch.
Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn die aufsteigen, naja, wollen wir mal sehen.
Let's see.
Ist ein anderes Thema, Boris, du hast eine Frage.
Genau, und zwar, ihr hattet das ja in den letzten Folgen mal angedeutet, Toni, danke nochmal, dass du Petri auch wirklich für mich als normalen Fußballfan so gut dargestellt hast, warum er so wichtig ist. Und da rührt auch so meine Frage an euch beide, wer denn aus eurer Sicht so Spieler sind, die jetzt so die breite Fußballöffentlichkeit nicht auf dem Schirm hat, vielleicht noch nicht versteht, warum sie denn wichtig für eine Mannschaft sind. Da würde mich mal eure Meinung interessieren, wer das denn so ist und wenn ihr da noch näher bringen könntet, warum das vielleicht so ist, wäre es super gut.
Ja, da würde ich einfach mal starten, ne? Also ich glaube, wir brauchen ja nicht die ganzen Spieler aufzählen, die da dann vor allem, sage ich mal, dann gefeiert werden, Torschützen, was auch immer. Das wissen wir ja, wer das so ungefähr ist in den verschiedenen Mannschaften. Und so wie du sagst, wir haben eben ein bisschen, das wirst du ja im Nachgang hören, wir haben eben ein bisschen über das Spiel von gestern gesprochen und da finde ich, hat man auch wirklich gut gesehen, dass da zwei Kollektive spielen und dass da wirklich jeder einfach extrem wichtig ist in seiner Funktion, ne? Und so ist das ganz viel. Also, da habe mir deine Frage natürlich vorher angeschaut und da habe ich mir einfach mal vier Namen aufgeschrieben. Als erstes steht hier Kanté, N'Golo Kanté, der auch einen Titel geholt hat, wo er mit Sicherheit nicht als erster Name genannt wurde. Und ich hatte auch das Vergnügen, mehr oder weniger, zumindest gegen ihn zu spielen öfters, gerade als er bei Chelsea war. Und das war wirklich ein Spieler, der so unscheinbar war, als Spieler, aber auch als Typ, ne? So ein ganz, so ein ganz bescheidener, schüchterner. Haben wir auch alle bestätigt, die mit ihm gespielt haben, ne? Ein Mensch, der da irgendwie mit seinem Mini Cooper jeden Tag angekommen ist, aber wo du immer das Gefühl hattest, du spielst gegen zwei Kantés. Also da irgendwo muss da noch ein zweiter sein, ne? Also wirklich, der da eine Arbeit mit gemacht hat für die Mannschaft, der keine Tore geschossen hat, der die auch am Ende ganz hinten nicht verhindert hat, aber der einen Job gemacht hat. Und am besten beschreiben das ja immer dann Mitspieler, ne? Egal ob das Stürmer sind oder Verteidiger, die dann entweder vor oder hinter ihm spielen, wie wichtig der für sie selbst ist, wie viel der ihn wegnimmt. Und das ist aber ein Spieler, der wird nie in dem Scheinwerferlicht sein, weil er da auch gar nicht sein will, aber so unfassbar wichtig für eine Mannschaft. Und da könnte man weitergehen, auch ein Casemiro, ne, mit dem ich selbst gespielt habe, wo dann eher die nebendran oder die vor ihm oder uns dann natürlich irgendwie die sind, die in einem Atemzug, sag ich mal, dann mit Real Madrid genannt werden. Ja, da war Casemiro nie der Erste, der genannt wurde, aber er war einer ganz sicher und das auch vom Ansehen in der Mannschaft, die immer mit als Erstes genannt wurden, wenn es um Wichtigkeit geht für das Team, um Titel zu gewinnen am Ende.
Er hat auch schön ein paar Meter für dich mitgemacht.
Ein paar Meter gemacht, ja. Aber ich habe es dann auch irgendwie überlebt ohne, aber trotzdem, das war schon immer ein gutes Gefühl, ihn da zu haben. Wo ich nochmal auf so ein bisschen so einen anderen Aspekt, ich habe mir nämlich auch David Alaba aufgeschrieben, da will ich aber auf so ein bisschen einen anderen Aspekt hinaus. Natürlich ist es sportlich ohne jede Frage auch ein Spieler, der erst Bayern oder auch Real extrem weiterhilft, aber David ist auch so ein Typ, der so eine Fähigkeit hat, zu connecten. Also es gibt ja immer verschiedene Typen auch in der Mannschaft. Da reden wir jetzt nicht von Fußballern, sondern Typen, einfach nur in der Kabine und so weiter. Und David hatte so eine Gabe, mit jedem auf verschiedene Art und Weise gut auszukommen und ein gutes Verhältnis zu haben, ne? Irgendwie mit denen, die ein bisschen verrückter sind, mit denen, die ein bisschen ruhiger sind, mit denen, die die Musik hören, mit denen, die andere Musik hören. Irgendwie, weißt du, es gibt ja immer so, automatisch gibt es in Fußballmannschaften auch immer gewisse...
Hat auch Nagelsmann mal gesagt, mit den Rappern und mit den Jugendern.
Ja, aber es ist so, ne? Ist auch so. Also, und da haben ja auch ganz viele bestätigt, auch von Bayern, ne? Dass mit David da einfach nicht nur ein Fußballer gegangen ist damals, sondern einfach auch jemand, der so wichtig war für die Mannschaft, für die Kabine und da nicht 1:1 zu ersetzen ist. Und ich kann das bestätigen. Also das ist wirklich wichtig auf und neben dem Platz so. Und das waren jetzt mal so drei Namen von meiner Seite, die, glaube ich, die Frage oder die auf die Frage ganz gut eingehen.
Absolut. Vielen Dank schon mal dafür.
Ja, da wollte ich vielleicht auch nochmal kurz anschließen. Ähnlicher Aspekt, auch was neben dem Platz betrifft, gibt es ja einfach auch mal diese Spieler, die vielleicht nicht so häufig zum Einsatz kommen, die dann auf der Bank sitzen und so weiter und deren auch vielleicht so eine Führungsrolle für die Bankspieler übernehmen. Also da die Stimmung hochzuhalten, dass du dann bereit bist, wenn du reinkommst, Leistung zu bringen, nicht schon vorher irgendwie sagst, boah, jetzt spiele ich wieder nicht, jetzt bin ich schlecht drauf und ziehe mich damit runter, das heißt, ich kann auch keine Leistung bringen, dass du da auch Leute hast, die positiv bleiben, wenn sie selbst nicht so viel spielen, die anderen mitziehen und dann auch bereit sind, wenn sie reinkommen oder wenn sie dann auch mal die Chance von Anfang an bekommen. Und da geht es nicht um den Spieltag an sich, da geht es ja auch unter der Woche im Training, okay, du merkst, bei den Taktikeinheiten spielst du vielleicht nicht oder dein Nebenmann, der spielt auch nicht, aber schau, dass du ihn auch da irgendwie mitziehst und die Stimmung hochhältst. Und ich glaube, da das ist auch ein Zeichen von Verantwortung übernehmen, auch wenn man nicht auf dem Platz steht. Und ich glaube, dass am Ende dann auch ein Team erfolgreich macht. Das sind dann halt oft die Spieler, Training sieht halt keiner. Was passiert im Alltag, was passiert, sag ich mal, im Kraftraum, im Maschinenraum, aber da die Stimmung hochzuhalten, um dann wirklich auch am Wochenende vielleicht einen entscheidenden Beitrag, wenn man für die letzten 10 Minuten eingewechselt wird, zu leisten. Das habe ich auch oft genug erlebt, dass das sich so durch eine Saison zieht und eine Mannschaft einfach konstant auch Leistung bringen lässt und am Ende auch erfolgreich sein lässt.
Ja.
Und von daher, das sind dann so manchmal die stillen Helden. Und ja, ich glaube, das hat für mich auch nochmal so ein bisschen die Frage, echt gut, das nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, wie so einzelne Saisons auch verlaufen sind, ne? Von der Stimmung innerhalb der Saison, aber auch vom Ergebnis, von den Leistungen, dass das schon ein ausschlaggebender Punkt auch ist, was da so in den zwischenmenschlichen Beziehungen passiert.
Ja,
absolut.
Sehr schön.
So ist das. Ich hoffe, das war einigermaßen zufriedenstellend, Boris.
Ja, alles gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das ist immer spannend, das von euch zu hören. Ihr macht das auch wirklich gut, dass ihr das für normale Fußball Begeisterte wirklich gut rüberbringt. Das ist jetzt auch nicht einfach. Von daher da nochmal Kompliment an der Stelle. Macht ihr wirklich gut und ja.
Vielen Dank.
Immer schön, euch zuzuhören.
Vielen Dank, Boris. Geld kommt dann im Nachgang.
So, dann kannst du jetzt weitermachen mit deinem flexibel gestalteten Tagesplan. Okay, leg dich wieder hin.
Das mache ich. Ja. Grüße nach Madrid, Grüße nach Berlin.
Ja, danke. Morgen ist Feiertag, ne? Also,
so sieht's aus.
Alles entspannt.
Also, macht's gut. Danke euch, gell?
Gut. Ciao. Der Bobbele.
Bum, bum, Boris.
Bum, so. Bum, Boris.
Sehr schön. Das macht Spaß, mit den Leuten zu quatschen.
Ja, und ja, vor allem hat man das Gefühl, dass denen auch Spaß macht, ne?
Ja, also nochmal. Vor allem ist es auch wirklich so, ne? Man kriegt dann Fragen gestellt, wo man selbst wieder über Themen nachdenkt, die vielleicht schon ein bisschen länger her sind oder gar nicht mehr so normal drüber nachdenken würde.
Werbung.
Ja, Felix, da sind wir wieder. NordVPN, ja? Ist ja fast zum Teil von Luppen mittlerweile fast. Aber wir sprechen immer wieder gerne.
Ja, und Alltag für uns. Alltag.
Wir sprechen immer wieder gerne über NordVPN, weil es uns eben auch im Alltag hilft, unseren Alltag bereichert, ne?
Ja.
Vielleicht nochmal ganz allgemein erklärt mit NordVPN. Ja, da kann man eben sein Endgerät so ein bisschen austricksen, indem man seinen virtuellen Standort ändern kann. Und Felix, ich nutze es aktuell auf jeden Fall wieder für die NBA Playoffs. Aber für was findest du das denn aktuell?
Ich erweitere ja gerne meinen Horizont und höre mir natürlich auch alle Ansichten an. Und ich finde auch das immer ganz spannend, was so in anderen Ländern über Deutschland berichtet wird. Und deswegen schaue ich schon auch mal in andere Länder, in die Nachrichtensender rein und schaue, was da so berichtet wird. Und ich habe auch schon gesagt, Golf geschaut, Sport, natürlich auch ein großes Thema weiterhin. Und es ist ja auch weiterhin so, ne? Ob du jetzt auf Reisen bist, ist ja genauso, dann willst du vielleicht wieder was aus Deutschland hören. Dann,
ja, das ist richtig.
Ne?
Das ist ja bald wieder Urlaubszeit. Ne? Ich kenne das immer, wenn dann die Kids auch nochmal irgendwie eine Lieblingsserie gucken wollen, obwohl wir jetzt gerade in einem anderen Land sind. Da ist das natürlich auch sehr, sehr hilfreich, ne? Dass man auf unser altbewährten Serien, Filme, was auch immer, aus unserem Heimatland zurückgreifen können.
Ne? Ja, falls ihr noch ein paar harte Fakten braucht, ein paar Argumente, dann vielleicht noch diese Sachen. Es ist wirklich eins der schnellsten VPNs. Es ist einfach zu bedienen, mit einem Klick Verbindung herstellen oder automatische Verbindungsfunktionen nutzen, um dich auch zu schützen. Und ein NordVPN-Konto schützt bis zu 10 Geräte und unterstützt alle wichtigen Plattformen Windows, Android, iOS, macOS, Linux und Android TV. Und wir haben natürlich noch eine kleine Aktion, obwohl so klein ist die gar nicht. Denn über den Link nordvpn.com/luppen und mit dem Code luppen, großgeschrieben, erhält man jetzt einen exklusiven Mega-Rabatt und 4 Bonusmonate zusätzlich auf den 2-Jahres-Plan. Dazu, das ist völlig risikofrei, denn es gibt eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie. Den Link und alle weiteren Infos, natürlich, liebe Leute, gibt's in den Shownotes.
Werbung Ende.
Wo ich auch nicht gedacht habe, Toni, dass das mal passiert ist, dass du in eine Rolle schlüpfst, in ein T-Shirt schlüpfst, was man eigentlich in die Hose steckt, was du nicht gemacht hast, nämlich die als Schiedsrichter.
Ja, da habe ich mich in was selbst reingeritten, ne? Also es gibt ja manchmal so Sachen, da leiten einen Leute rein, aber da war wirklich, habe ich irgendwann mal vor 2 Monaten in einem Stream bei der Icon League, ist mir irgendwie aus mir rausgeplatzt, dass ich gern mal Schiedsrichter werden würde, ne? Und das Internet vergisst nicht, das wissen wir ja.
Ja, das passiert den Streamern halt, ne? Ja. So, wenn man, ne, da sagt man auch mal was Unbedachtes.
Ja, so. Und ja, das wurde nicht vergessen, und dann musste ich natürlich liefern. So, und das habe ich jetzt.
Ja, habe ich mir angeschaut. Wie hat sich das so angefühlt? Man quasi ein Leben lang Fußball geschaut und gespielt und Schiedsrichter auf dem Platz erlebt als Zuschauer im Fernsehen und so, die Handbewegung und so weiter und so. Und dann muss es auch immer selbst machen. Kommt dir das komisch vor, wenn du jetzt so auf den Punkt zeigen musst?
Nee, war geil.
Es gab ja 9 Meter.
Nee, ich war ja mega froh, dass da mal was passiert ist. Das war ja für ein, ja. Das war ja wie gemalt für ein Schiedsrichterdebüt, sag ich mal. Ne? Es ist nicht viel passiert. Es war ein klares Spiel, da ist dann meist auch nicht so Hektik drin. Ich habe irgendwie 2 Fouls pfeifen müssen oder so. So, dann das Handspiel war relativ klar zum Elfmeter. War auch gar nicht so wichtig, ob es dann eine richtige Entscheidung ist oder nicht, weil es stand 6-1. Natürlich war die richtig, ne? Das ist ja klar. Gab keine Diskussion, keine Beschwerden.
Ja, die gab es ja eh nicht, weil die Angst vor dir hatten. Oder
ja,
Respekt.
Aber es
gab, sagen wir mal Respekt.
Ja, Respekt bestimmt, aber das Spiel gab es auch nicht her, sich zu beschweren. Ne? Also es gab da gar keine Fehlentscheidung zu machen. Ich hätte mir dann während des Spiels hätte ich mir wirklich gewünscht, dass ein bisschen mehr passiert, weil ich wollte eigentlich wirklich gern wenigstens gelb geben oder so. Aber ich hatte die gelbe, die rote und die blaue Karte. Hatte ich alles dabei. Ich wollte eigentlich alles ganz gern mal nutzen, aber es hat es nicht hergegeben, aber es hat Spaß gemacht. Also es ist schon schnell. Wenn du da bist, ne, also schon schnell, du bist schon auf Spannung und musst aufpassen, weil ich habe dann schon natürlich irgendwie den Anspruch an mich, es auch gut zu machen. Nicht einfach nur als irgendwie Jux und Dollerei. Ich weiß, dass das lustig ist für die Leute, aber ich will es dann ja auch gut machen, ne, weil ich weiß, dass die Mannschaften, und du kannst das als Erster beurteilen, da geht's ja um was. Ist ja jetzt kein Quatsch, ne. So, das heißt, ich wollte es schon auch so gut wie möglich machen, hab mir auch im Auto auf dem Weg dahin auch wirklich dann nochmal alle Regeln schicken lassen, hab mir da wirklich...
Es sind ja halt auch nicht alles Regeln, die man seit Jahrzehnten kennt. Das ist
nee,
ja so,
und ich kenne natürlich die grundsätzlichen Regeln, aber du hast dann wirklich so ein paar Details, wo du dann sattelfest sein musst einfach, ne? Und das habe ich mir alles durchgelesen und bin dann, glaube ich, ganz gut präpariert da rein. Wie gesagt, am Ende brauchst du 90% davon ja nicht, aber musst es halt dann trotzdem wissen, und es hat wirklich Spaß gemacht. Es ist so grundsätzlich, ich sag mal so, es ist schon irgendwie so ein erhabenes Gefühl, ne? Also
Machtgefühl?
Ja, natürlich ist es ein Machtgefühl, weil du natürlich sehr, sehr viel entscheiden kannst und keiner kann was sagen. So, und wenn einer was sagt, kannst du ihn auch noch rausschmeißen, wenn du willst, ne? Und das ist so das, was ich mir so überlegt habe, weil ich es ja auch selbst erlebt habe bei vielen Schiedsrichtern, du ja auch. Was machst du mit diesem Machtgefühl, ne? Also wie... Und für mich ist es halt dann irgendwie so, das ist ein Machtgefühl, aber das ist eher dann eine Verantwortung, finde ich, die du trägst. Eine Verantwortung dafür, dass das alles vernünftig abläuft, dass du gewisse Sachen stoppst, bevor es ein bisschen zu wild wird oder so, ne? Wie sprichst du mit denen? Und dann gibt's aber auch ganz viele Schiedsrichter, und das habe ich ja auch erlebt, und das sind dann auch Negativbeispiele, die dann eben dieses Machtgefühl auch wirklich sehr, sehr stolz nach außen präsentieren, die dann wissen, sie sind die, die entscheiden, die dann von oben herab, sag ich mal, entscheiden, sprechen oder auch Entscheidungen treffen. Und genau das will oder wollte ich logischerweise nicht machen. Aber ist natürlich schon ein erhabenes Gefühl, dass du ganz entscheidend zum Ausgang des Spiels irgendwo beitragen könntest. Ne?
Ja, ne, es ist am Ende, das kannst du auf alle Bereiche ummünzen, ne? Mit Macht zeigt sich dann der Charakter, das ist ja am Ende so, aber ich meine, jetzt war es ja am Ende so, dass es ja Kleinfeld und du an sich musstest dich ja gar nicht groß bewegen. Du hast ja quasi dann so ein bisschen stehst an der Bande. Ich glaube schon, wenn du dann ein Großfeldspiel leitest, ne, wo du dann wirklich auch noch diese körperliche Belastung hast, das ist ja vielleicht auch nochmal schwieriger, dann auch immer den richtigen Blick zu haben, richtige Position zu haben und auch ja die Power zu haben, geistige Power, weil du ja auch körperlich belastet wirst, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also hast aber trotzdem so ein bisschen, was heißt mehr Respekt, aber noch mehr Gefühl für den Schiedsrichter, für diese Seite bekommen, ne?
Ja, das hatte ich aber so schon. Also, dass das kein einfacher Job ist, so, das war mir schon klar. Mir ist immer irgendwie viel, viel wichtiger, wie so jemand dann agiert, ne? Also wie jemand agiert, wie jemand mit den Spielern spricht. Ich glaube, wir wissen alle, dass die auch ihr Bestes geben. Mir ist das dann eher wichtiger, der Punkt, den wir gerade gesprochen haben, ne? Wie gehst du mit deiner Rolle um? Also natürlich, wenn du jetzt jedes Mal nur Scheiße pfeifst und alles Fehlentscheidungen sind, aber normal die richtig guten kommen dann ja auch da nicht an, im Profibereich zu pfeifen. Aber ich finde es viel wichtiger manchmal, wie du mit Situationen und wie du mit deiner Rolle umgehst und sie interpretierst, dass man da mal eine Fehlentscheidung macht. Ich glaube, da muss man nicht Schiedsrichter für sein oder es probiert zu haben, um das auch zu verstehen. Wie oft brauchen wir manchmal, das merke ich manchmal da auch, wenn ich da oben oder im Stream mit kommentiere, dass du da zwei Wiederholungen brauchst, um zu sehen, war der jetzt am Pfosten oder war der nicht am Pfosten, so weißt du, weil wir die zählen. Das ist nicht einfach, das ist nicht einfach und dann in live. Was geholfen hat, oder was brauchte ich in dem Fall nicht, aber was, glaube ich, bei so einer Entscheidung hilft, ist, dass du wirklich, du hast natürlich ein kleines Feld, ne? Und du hast die anderen Schiedsrichter noch an der Bande, mit denen du verbunden bist, die dir da noch klare Sachen helfen könnten. Also viele Fehlentscheidungen dürften eigentlich nicht passieren, sage ich mal jetzt bei uns in der Liga, weil das Feld nicht groß ist und du eigentlich wirklich zu zweit, zu dritt bist. Fehlentscheidungen, was Interpretationen betrifft, nicht Fehlentscheidungen, was du gar nicht erkennen kannst, wie jetzt das eine Tor, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, von B2B mit der Schlusssirene. Da war jetzt die Frage, war der Ball schon drin oder nicht? Und da war wirklich bei 24-0, war der Ball jetzt nach Standbild, war irgendwie noch 2 Meter vom Tor entfernt und war noch nicht drin. So, aber das kannst du halt nicht erkennen. Das ist eine Tatsachenentscheidung. Aber ich glaube, mit den Hilfen, die man heutzutage dann schon hat, jetzt im normalen Fußball, mit dem Videoschiedsrichter, mit der Verbindung, irgendwie, glaube ich, mit deinen Assistenten und auch dem vierten, sollte es eigentlich so sein, dass weniger Fehlentscheidungen passieren, in meinen Augen, als nach wie vor passieren. Und damit sage ich nicht, dass es einfach ist, aber ich glaube, dass da Luft nach oben ist, was Entscheidungen betrifft. Auf der anderen Seite muss man fairerweise auch sagen, es hilft schon extremst bei Zweikampfbewertungen, wenn du selbst Fußball gespielt hast. Du weißt nämlich ganz genau, wann sucht einer einen Foul, wann ist es ein Foul, an den Reaktionen, an den Bewegungen.
Man merkt ja selbst, dass er zu spät kommt und dann irgendwie nur das Foul ziehen will.
Genau. Wenn er es dann kriegt, ist es dann auch eins. Aber du weißt genau, wann nochmal einer einhakt, wann nochmal einer sich fallen lässt, weil er weiß, er kommt nicht mehr an den Ball. Auch an der Reaktion der Spieler. Du kennst du viel besser als Spieler an den Bewegungen, am Bewegungsablauf. Ein Chiri guckt dann einfach nach seinem Protokoll wahrscheinlich so, ist das ein Foul oder ist das kein Foul? So. Aber als wenn du selbst gespielt hast, kennst du die ganzen Bewegungen. Das ist ein Riesenvorteil bei Zweikampfbewertung.
Das heißt, du machst es nochmal demnächst?
Weiß ich nicht.
Mal so in der Kreisliga oder so, würde ich gerne mal sehen. So auf schönen Augen.
Ja, da kriegst du dann auf die Mütze dann. Aber wobei, das kann ja überall passieren, ne?
Das ist richtig. Naja gut, wer es mal nochmal sich anschauen will, ich weiß, bestimmt auf YouTube kann man das immer anschauen oder Twitch, irgendwie kann man das auch nochmal nachschauen, je nachdem. Das sollte man sich nochmal anziehen. Aber nächstes Mal wirklich, ne, T-Shirt in die Hose, ne? Das machen Schiedsrichter so.
Nee, ich wollte ja schon meinen eigenen Stil, ne? Auch beibehalten, T-Shirt raus. Ich hatte ja auch keine Fußballschuhe an, hat Laufschuhe an mit weißen Socken. Also.
Hast du wieder gemacht, was du wolltest.
Liga.
In dem Fall hast du deine Macht wieder ausgenutzt als Präsident.
Da habe ich meine Macht ausgenutzt. Das ist richtig. Schwarze Socken, schwarze Schuhe als Schiedsrichter, das geht nicht.
Stutzen hättest du anziehen müssen. Zieh doch mal Stutzen.
Ja, und noch so hochziehen, ne? Richtig schön.
Es hilft ja nichts.
Gut.
Ich habe gesehen, das müssen wir vielleicht noch am Ende, bevor wir dann hier Feierabend machen. Du warst beim Tennis.
Beschließen.
Du hast unseren Vor zwei Jahren, ne, dass Alex Zverev hier zu Gast war im Podcast und du irgendwann auch mal vollmundig gesprochen hast, wenn der ins Grand Slam Finale kommt, dann sitzt du in seiner Box. Das war jetzt nicht das Grand Slam Finale, aber du saßt in seiner Box.
Ich saß in seiner Box, ja. Der erste Mal, das mit dem Grand Slam Finale, habe ich ja leider verpasst. Er war ja im Finale in Australien.
Ich glaube, in dem Zeitraum, wo du es gesagt hast, und jetzt war er schon zweimal mindestens im Finale, oder? Kann das sein?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das war seit dem Podcast war es das erste Mal.
Davor aber du hast gehofft, dass es nicht Australien ist, ne?
Ja, und es wurde natürlich Australien. Ja, es war jetzt hier Turnier Madrid. Man kann jetzt auch aktualisieren. Er ist gestern rausgeflogen. Also es war auch wenn wenigstens noch das richtige Spiel, was ich mir ausgesucht habe, um A zu gewinnen und B dann auch das wirklich hinzubekommen, dass das klappt mit dem Besuch. Nein, war sehr nett. Also es war sehr warm. Das Spiel ging länger, als ich mir vorher ausgemalt habe. Aber es war sehr nett. Finde ich immer sehr interessant. Von so dicht, da kriegt man erst so ein bisschen das Tempo so richtig mit, was dann irgendwie gespielt wird. Kommt im Fernsehen nie rüber.
Saß du dann auch so beim Trainer und so? Trainer und
Ja, ich saß hinter seinem Papa, der Trainer ist, und hinter Misha, sein Bruder. Saß da, ne, hab mir jetzt natürlich in dem Sinne jetzt erstmal tennismäßig keinen Kommentar erlaubt, aber hab natürlich mit Anfeuern versucht zu unterstützen.
Hast nicht mal so reingerufen, geht mir über die Vorhand.
Nee.
Dichter so an der Grundlinie dran.
So war
ist ja verboten, ne? Coaching ist ja verboten, oder?
Ja, es gibt eine Grauzone, ne? Das hat man da auch da wieder gemerkt, muss man sagen, ne?
Aber wie ist das so, wenn da so...
Was soll man sagen, ne? Wenn er sich sein Handtuch genau da liegt und sich da ein bisschen da, ne, den Schweiß abtupfen muss, da kommt halt dann mal ein Kommentar, ne? Da, vielleicht haben sie aber auch gesagt, trink ein bisschen mehr oder so, weiß ich nicht.
Aber wie ist denn so die Stimmung so in der Box? Sind die schon so, also nicht, dass sie dann aktiv mit ihm reden, aber so untereinander schon so Taktik, so der Bruder und der Vater sprechen die dann schon, jetzt muss er das und das mehr machen? Und, oder sind
ja,
die einfach
schon.
Nur
die Frage ist, glaube ich, immer, es wird immer sehr, glaube ich, sehr... sag ich mal, sehr gekürzt dann auch weitergeben, dann an ihn, ne? Wenn er dann in der Nähe ist. Und ansonsten ist es vor allem viel irgendwie ein Klatschen, Aufmuntern, ein Come on oder und so weiter, ne? Ich denke, dass das jetzt auch nochmal eine andere Geschichte ist, wenn es dann wirklich ein entscheidendes Grand Slam Spiel ist, ne? Das war ja zweite Runde Madrid. Ja, das hat man, glaube ich, auch ein bisschen gemerkt, dass es zweite Runde Madrid war und nicht Finale Australien. Aber grundsätzlich ist es schon recht spannend, weil du einfach extrem nah dran bist, ne, an allem. Und
aber beleidigt hat er euch nicht in der Box, weil er ist ja ab und zu auch mal ein bisschen impulsiv.
Ja, ich glaube, das Spiel gab's nicht her.
Hätte ich geil gefunden, wenn er immer so Richtung Box, also dich mal so mal kurz.
Ja, ja.
Auch wenn du nichts dafür kannst, aber.
Ja, ist ja egal. Nee, du, wenn es dann hilft, besser zu spielen, finde ich das nicht schlimm. Dann wär das in Ordnung gewesen. Ja, ich hoffe, also, das ist ja alles Vorbereitung auf Paris jetzt irgendwie aktuell, ne, jetzt glaube ich nächste Woche ist Rom und dann kommt Paris und das wäre ein Grand Slam, da wäre ich dabei im Finale, ne.
Ja, das, gut, dann das ist hiermit dann aufgezeichnet und wird dann nachverfolgt, ob das dann auch so eingehalten wird, aber es ist natürlich auch immer ein weiter Weg ins Finale.
Das ist ein sehr weiter Weg, aber ich glaube, er hat es drin.
Und wir haben die Folge auch drin im Kasten, würde ich sagen. Und dann.
Ja, wir haben noch einen Schläger bekommen von ihm, ne? Das soll nicht unerwähnt bleiben. Das ist jetzt der dritte aktiv gespielte Spieler. Das ist sehr gut. Kann da jetzt so langsam ein Museum aufmachen. Vor allem war das auch der, den er gespielt hat. Der wollte ich erst gar nicht annehmen.
Ja.
Weil ich kann mir das ja bei mir gar nicht vorstellen, weil ich hätte nie jemandem meine gespielten Schuhe gegeben, weil die brauche ich ja noch. Aber er sagt, ja, der ist halt nicht so, er hat genug. Habe ich gesagt, ja gut, dann würde ich den nehmen. Also ist bis dato der letzte Schläger, mit dem er ein Spiel gewonnen hat. Ne? Das wird sich hoffentlich ändern bald, aber.
Ja, da hätte ich ja eher ein schlechtes Gewissen an deiner Stelle, dass er danach verloren, weil er den Schläger nicht mehr hatte.
Ich habe ihn gewarnt, dass ich ihm den jetzt nicht geben würde, wenn der so gerade funktioniert hat, aber naja. Also falls er einen zurück braucht, Sascha, sag Bescheid, ne? Du brauchst ein neues Griffband, da ist er was drauf gekritzelt, ne?
Bring den mal mit zum Finale,
ja,
in Paris.
Bring den mal, ja.
Sicherheitshalber.
So richtig.
Ja.
Gut.
Ja gut, nächste Woche werden wir dann Barcelona gegen Inter das Rückspiel hier besprechen.
Wieder Mittwoch, ne?
Wieder Mittwoch, das heißt, ihr müsst euch nicht groß umstellen, aber es macht weiterhin Sinn, einfach hier unseren Podcast auch zu abonnieren, weil dann verpasst ihr erst recht nichts. Und auch weiter Fragen zu schicken an lupin@studio-bummens.de, dann können wir hier ein bisschen auch miteinander quatschen. Oh, mein Gott.
Jetzt ist es aber auch soweit.
Mach du mal zu Ende, ich muss mal kurz husten.
Ja, jetzt ist es soweit. Ich mach zu Ende. Ja, ich sag einfach tschüss, ich bin da nicht so emotional, ne? Wir hören uns nächste Woche und ja, in diesem Sinne, schönen Tag noch.
Tschüss!
Einfach mal lucken ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.
Kein normaler Rhythmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.